Wolfram Weimer hätte ja natürlich sagen können, ich finde den Laden scheiße, ich boykottiere persönlich die Preisverleihung, ich gehe da nicht hin. Aber einzugreifen mit seiner Macht, ich sorge dafür, dass die von der Liste verschwinden und ich teile ihnen das nicht mal mehr mit, das ist natürlich eine Form von Cancel Culture und Machtmissbrauch, die ist hochgefährlich für die Demokratie.
Naja, in dem Fall war es ja 1A Kulturkampf, ne?
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble, ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Gökhan und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari, ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Wir wollen heute über Cancel Culture sprechen, ein Begriff, der heutzutage immer häufiger und immer inflationärer benutzt wird. Eigentlich ist er mal als Scherz eingeführt worden, aber heutzutage ist er sowas wie ein Kampfbegriff. Prominentestes Beispiel ist vielleicht die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling, die sich ja feindlich gegenüber Transmenschen geäußert hat und dafür von ihrer Community und vielen, vielen anderen Menschen öffentlich abgestraft wurde. Aber auch in Bremen gibt es Fälle und darüber wollen wir heute miteinander diskutieren.
Persönliche Geschichte.
Seid ihr denn schon mal gecancelt worden? Gökhan, ich würde sagen, du startest mal.
Also zumindest nicht persönlich, aber immer mal wieder wird man ja gecancelt, zumindest mit meiner Parteifarbe. Es gab den CSD hier in Bremen, wo es ja beim letzten Mal 2025 einen großen Aufruhr gab, weil wir ausgeschlossen worden sind als FDP, als übrigens Fraktion und Partei und persönlich auch nochmal, weil wir uns ja gegen das Gendern ausgesprochen haben, wo ich sagen muss, konnte ich damals nicht verstehen. Und dann gab es noch ein paar andere Fälle. Die Arbeitnehmerkammer zum Beispiel lädt uns nie ein, hat schon alle anderen Parteien außer Bündnis Deutschland uns eingeladen. Und dann gibt es halt immer wieder solche Veranstaltungen, wo wir durchaus gecancelt werden.
Aber ist Cancel nicht eher was auf eine Person bezogenes?
Du kannst es auf eine Person beziehen, du kannst es natürlich aber auch auf eine Gruppe beziehen und sagen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und da ist die Frage, wie sehr ist es persönliche Meinung, ich möchte auch nicht mit allen Menschen was zu tun haben und wie sehr ist es quasi strukturell, dass du Leute quasi strukturell ausschließt, cancelst. Ne? Also persönlich wurde ich noch nicht gecancelt, aber strukturell schon immer wieder, ja.
Wie sieht's bei dir aus, Dari? Bist du schon mal gecancelt worden?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich verstehe auch den Begriff ein bisschen anders, glaube ich, als Gücker ihn gerade verstanden hat. Weil für mich ist Canceln sozusagen kollektiver Boykott. Also auf einmal stellt sich die Öffentlichkeit wirklich gegen dich und sagt, nee, wir wollen von dir keine Veranstaltung mehr sehen, wir wollen von dir keine Berichte mehr sehen, wir wollen dich in keiner öffentlichen Funktion mehr sehen und so weiter und so fort. Also würde ich das doch schon eher ein bisschen personenbezogener sehen. Also was soll ich denn als Linker sagen? Ich werde ja auch zu etlichen Formaten und Veranstaltungen nicht eingeladen. Es gibt eine Partei, die macht einen Parteitagsbeschluss, die CDU, die sagt, auf gar keinen Fall arbeiten wir mit diesen Verbrechern zusammen. Ist das jetzt Cancel Culture oder ist das vielleicht auch eine Form der Unvereinbarkeit, die man sieht? Also ich kann verstehen, wenn die Arbeitnehmerkammer sagt, mit der FDP wollen wir nicht zusammenarbeiten, weil die ja nur Gesetze gegen die Arbeitnehmerrechte macht.
Also ich finde es spannend, ich finde deine Definition genauso legitim wie jetzt meine zu sagen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Trendschärfe in der Gesellschaft, ne? Also wo ist es ein echter Boykott, aktives Dagegensein und wo ist es das strukturelle Ausschließen, wo geht das ineinander über, ne? Und ich glaube, es sind ganz, ganz viele Fälle, wo es einfach ineinander übergeht und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst auch gecancelt, vielleicht kriegst du es einfach nur nicht mit. Auf Feedback unserer bisherigen Folgen auch ein paar Mal gesagt, ey, ich könnte mit dem nicht sprechen. Das ist jetzt noch kein Boykott, aber das ist natürlich ein Statement im Sinne von, ich hätte darauf ja gar keine Lust. Und das sehen wir ja, glaube ich, auch alle in unseren Freundeskreisen, Bekanntenkreisen. Irgendwie verdichten sich ja die Bubbles immer mehr, weil man nicht mehr bereit ist, mit Leuten, die vielleicht ein bisschen komischer ticken bei der einen oder anderen Sache, noch zu sprechen.
Aber lass uns mal bei dieser Definition bleiben, öffentliches Canceln, weil ich glaube, das macht es dann für uns einfacher, drüber zu sprechen. Und gerade euer Fall, der mit dem CSD, auf den würde ich jetzt nochmal zurückkommen, da wurde ja gesagt, dieses Jahr dürft ihr nicht mitmachen, wir sprechen dann aber hinterher nochmal drüber. Hat dieses Gespräch eigentlich stattgefunden?
Zumindest nicht mit mir, ich weiß es nicht. Ich bin aber auch eigentlich der gleichstellungspolitische Sprecher, aber mit mir hat es noch nicht stattgefunden.
Und habt ihr danach, also es ist ja sozusagen, ihr durftet nicht teilnehmen, ne? Die Veranstaltung, die Veranstalter
ich war trotzdem
haben,
da, ne?
Die Veranstalter haben gesagt, ihr FDP dürft keinen Wagen haben. Seid ihr da sozusagen, sind Leute auf diesen Zug aufgesprungen und haben dann euch zusätzlich gecancelt, weil ich würde auch sagen, das ist halt eine Definition von canceln, dass eben dann eine ganze Gruppe drauf aufspringt und sagt, finde ich richtig, was die gemacht haben, was die Veranstalter vom CSD gemacht haben.
Ich glaube, was dann einfach passiert ist, ist, dass es maximal in Kulturkampf gemünzt ist. Das heißt, wir haben uns natürlich darüber empört. Es hat viele Leute angezogen, wo ich mich auch heute fragen würde, sind das Leute, die im Leben jemals FDP gewählt haben oder wählen würden, die auf unserer Seite waren, aber nur für den Moment. Und auf der anderen Seite gab es quasi eine Gegenempörung, wie man das denn nicht verstehen könnte, dass wir ausgeschlossen seien. Und da haben sich so riesige Lager und Fronten gebildet. Es wurde ja auch, glaube ich, deutschlandweit berichtet in allen möglichen Medien. Und das ist dann natürlich eine Form von Canceln gewesen, die dann zu Lagerbildung und zum Kulturkampf geführt hat an der Stelle.
Habt ihr denn schon mal gecancelt?
Du hast mich das ja schon mal gefragt und ich habe auch darüber nachgedacht. Und ich würde, also ich persönlich und auch ich, so wie ich meine Partei erlebe, kann mich jetzt nicht aktiv daran erinnern, es getan zu haben. Ich würde ja auch sogar behaupten, dass Canceln eher ein rechtes Phänomen ist teilweise, beziehungsweise von Konservativen gestartet worden ist. Wenn ich da zum Beispiel an Cem Özdemir denke, der wegen Flugmeilen zurücktreten musste, glaube ich war das. Oder Gregor Gysi, der zum Rücktritt gedrängt worden wurde wegen Bahnbonusmeilen oder so. Ich glaube, das ist ja eher so ein rechter Reflex zu sagen, nee, mit dieser Person können wir auf gar keinen Fall und die boykottieren wir jetzt und mit der wollen wir nichts zu tun haben. Sieht man ja auch dann zum Beispiel daran, dass Menschen in der CDU, von denen ich eigentlich erwarten würde, dass sie für wirklich dicke Fehler zurücktreten, so jemand wie Jens Spahn, der mehrere Milliarden Euro Steuergeld in den Sand gesetzt hat, das einfach nicht tut und auch aus seiner eigenen Partei gar nicht erst die Forderung kommt, hey, den wollen wir auf jeden Fall nicht mehr an der Spitze sehen, weil der so viel Schaden angerichtet hat. Ich glaube, was man vielleicht im weitesten Sinne so uns vielleicht zuschreiben könnte, wäre vielleicht der Umgang mit Sarah Wagenknecht damals. Wobei man da aber jetzt auch nicht aktiv von Canceln reden kann, weil es gab halt etliche Debatten, aber eine Konsequenz daraus, ein Rücktritt oder irgendwas, das ist ja am Ende nie gefolgt. So, und dass sie dann am Ende ja auch gegangen ist, war ja nicht irgendwie ein Parteitagsbeschluss von uns oder so, ein Ausschlussverfahren oder was auch immer, sondern das war einfach, dass sie dann gesehen hat, sie hat einfach nicht mehr die Mehrheiten in der Partei für ihre Vorstellung von Politik für ihre Themen. Daraufhin hat sie dann das BSW gegründet und die Linke ist jetzt happy.
Die Partei, so ein Parteiausschlussverfahren, vielleicht kannst du darauf gleich auch mal antworten, Gökhan, ist ja überhaupt die Frage, ob das über, also ob man das, das ist ja ein normales Vorgehen, was es seit Jahrzehnten gibt, also mögliche Parteiausschlussverfahren. Ob das überhaupt canceln ist, oder ob das ein normales Verfahren ist, was dann vielleicht so gelabelt wird, aber dieses Label vielleicht auch einfach Quatsch ist, weil wie ich auch eingangs schon gesagt hatte, Cancel Culture in dem Sinne, so wie es definiert ist, ja eigentlich auch schon, ohne dass es eben diesen Begriff dafür gibt, dass es den ja eigentlich schon viel länger gibt, es eben bloß befeuert wird durch ja Social Media, wenn man es so ganz einfach sagt, oder das Internet.
Also ich finde es total gefährlich, wie sehr Leute in Ungnade fallen können. Ich sehe das bei Jens Spahn total anders. Zum einen kann man sich darüber streiten, ob es überhaupt ein Fehlverhalten war, dass Geld verschwendet worden ist, ist sachlich richtig. Ob es ein Fehlverhalten war, ist eine ganz andere Frage. Und selbst wenn, dann muss man sich eine Frage stellen, ist das ein Grund, mit jemandem nicht mehr Kontakt zu haben? Und wenn wir uns jetzt mal angucken in der Vergangenheit, wie viele Personen des öffentlichen Lebens, von irgendwie Finn Kliman über anderen, die Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, aber es nicht im krassen Bereich von Illegalität oder was auch immer war. Und auch der Fall Christian Wulff, der Fall Cem Özdemir, Gregor Gysi, Karl-Theodor Guttenberg. So viele Leute
Und wir werden alle mal in die Situation kommen, ist auch neulich in Bremen passiert, mit Shahanem und Katharina, die vielleicht nicht das beste Verhalten an den Tag gelegt haben, und da fragen müssen, ist das jetzt ein Grund, die quasi auf alle Ewigkeiten auszuschließen oder zu meiden? Und es passiert ja auch nicht nur bei denen, sondern auch bei Leuten, die mal früher Senatorinnen und ähnliches waren, heute in der letzten Reihe sitzen müssen. Und ich sehe das auch alles als eine Form von softerer, da bin ich bei, das ist kein aktiver Boykott, aber natürlich eine Form von Cancel Culture, in der wir nicht mehr wollen, dass die Leute öffentlich auftreten, weil wir glauben, dass sie unserem eigenen Anliegen schaden würden. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die ist echt nur gesellschaftlich destruktiv.
Ich würde gerne noch mal auf was Überregionales zurückkommen, was Dari eben gerade angesprochen hat, und würde das gerne von euch beiden einordnen lassen. Ich würde sagen, so der erste größere Fall oder die ersten größeren Fälle von Cancel Culture, die in Deutschland stattgefunden haben, sind auch schon ein paar Jahre alt. 6 Jahre ungefähr müsste das sein. Sommer, Lisa Eckhardt, Dieter Nuhr, das war alles so zur gleichen Zeit. Um das vielleicht nochmal einzuordnen, also Lisa Eckhardt ist ja eine Kabarettistin, macht sich in ihren Programmen über Minderheiten lustig. Und die Frage ist eben, ist das witzig oder ist es nicht? Sie wollte dann in Hamburg auftreten. Der Veranstalter ist dann vermeintlich, man weiß es nicht genau, eben bedroht worden, von welcher Seite auch immer, und hat daraufhin erstmal den Auftritt abgesagt. Und dann haben wir im gleichen Jahr noch einen anderen Fall, der etwas anders gelagert ist, nämlich Feine Sahne Fischfilet, die linke Punkband, Punkrockband, die im Bauhaus auftreten sollten. Da gab es so eine Reihe vom ZDF. Und da gab es eben dann von rechts, der Druck wurde da von rechts gemacht, und sie sind dann auch erst nicht aufgetreten und später dann doch. Das sind so zwei Fälle, die in diesem Zusammenhang gebracht werden, wobei interessanterweise wurde im Fall von Lisa Eckhardt von Cancel Culture gesprochen. Im Fall von Feine Sahne Fischfilet wurde nicht von Cancel Culture gesprochen, obwohl, wenn ich persönlich diese beiden Fälle vergleiche, sie sich sehr ähnlich sind. Bloß, wir kommen jetzt eben sozusagen nochmal zu Dari. Dari hat ja gesagt, es ist eben von rechts. Die Frage ist, wie siehst du das, Gökhan?
Also ich glaube, wenn wir die beiden Fälle nehmen, dann muss man beides nicht mögen und beides nicht teilen. Und man kann einfach sagen, Lisa Eckhardt ist irgendwie nicht witzig, das ist eine ganz schlechte Form von Comedy, weil sie nach unten tritt. Können aber auch andere Leute witzig finden. Ich tue es halt zum Beispiel nicht. So, ne? Ich habe auch nicht Feine Sahne Fischfilet. So, das steht jetzt mal den Leuten frei, eine Meinung dazu zu haben in alle Richtungen. Es steht auch dem Veranstalter frei zu sagen, ey, ich möchte nicht, dass die bei mir auftreten oder dass die bei mir auftritt. Ist alles in Ordnung. Ich glaube, die Cancel Culture tritt dann auf, wo sich ein Mob bildet, jetzt nehmen wir Darius Definition, und aktiv dagegen pusht und sagt, hey, zum Beispiel mit Druck auf die Veranstalter, auf die Behörden oder wen auch immer, zu sagen, die oder den darfst du hier nicht auftreten lassen. Und das ist dann die Form von Cancel Culture, weil es da an dieser Stelle gar nicht die Meinung des Veranstalters oder der Behörde, was auch immer, ist, sondern einfach quasi durch den öffentlichen Druck, der aufgebaut werden soll, etwas in Verruf gebracht wird, was vielleicht noch irgendwie einfach nur eine andere Meinung auch im anderen, in anderem politischen Bereich, sagt man, selber teilt. Also ich teile das nicht, ich höre Feine Sahne Fischfilet nicht, ich höre aber auch Helene Fischer nicht. Und ich käme jetzt nicht auf die Idee, die zu canceln, ne? Und jetzt hat man hier einfach zwei Events, die einfach politisch sehr angehaucht sind, links und rechts, wo man sagt, okay, ich mache jetzt hier Druck. Und das ist eine Form von Politisierung, die tut uns allen nicht gut und die steht uns auch allen nicht gut zu Gesicht, glaube ich.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, da muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Und ehrlich gesagt finde ich, und unterstützt das Beispiel auch mein Argument von vorhin, dass Konservative und Rechte oft meinen, sie wären die Retter oder die Verfechter einer Gesellschaft, in der nicht mehr gecancelt wird, aber sind tatsächlich genau das, was sie glauben, wo sie glauben, gegen zu sein. Ne? Also auf der einen Seite haben wir die Kabarettistin, von der du gerade gesprochen hast, die ich ehrlich gesagt nicht kenne, aber ich glaube, ich kann mir ungefähr einschätzen, welche Dynamiken es da gab, wenn du sie in einem Zusammenhang mit Dieter Nuhr erwähnst. Die auf der einen Seite Witze macht, die gegen die Menschenwürde gehen, also die wirklich einige Menschen verletzen in dieser Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir eine Band mit einer gewissen politischen Ausrichtung, an der sich Menschen stören. Und ich glaube, der viel größere Skandal ist es, dass eine Band wegen ihrer politischen Ausrichtung, die sie auch offen nach außen trägt, nicht mehr auftreten darf, weil die Menschen aus der entsprechenden Gegenströmung, also Rechte und Konservative, sich dann beim Sender beschweren und sagen, nee, das ist ein Skandal, die könnt ihr auf keinen Fall auftreten lassen. Und dann knickt der Sender ein. Und auf der anderen Seite wiederum ist es was ganz anderes, wenn sich Menschen darüber beschweren, hey, da sind Menschen, die machen, deren Geschäftsmodell ist es sozusagen, sich über Minderheiten lustig zu machen. Und das finden wir im Jahr 2025 oder 2024, wann auch immer das war, finden wir nicht in Ordnung.
Dann drehen wir es doch einfach um. Fein in Sahne Fischfilet, okay, kaufe ich dir ab. Nehmen wir mal Freiwild oder Böse Onkels. Die waren ja auch hier in Bremen und hatten jeweils die gleichen Probleme wie Fein in Sahne Fischfilet. Ist das Canceln oder nicht, der Druck, der da aufgebaut worden ist?
Fein in Sahne Fischfilet und Freiwild unterscheiden sich ja insofern, als dass ja auf der einen Seite ein Menschenbild propagiert wird, was ja inklusiv ist. Ne? Also links schließt ja alle Menschen ein, bis auf die Menschen, die ja versuchen, andere Menschen auszuschließen. Also das ist dann wirklich ein wichtiger Unterschied. Und auf der anderen Seite haben wir Bands, die, also ich höre sie nicht, ich kenne die Texte nicht. Ich kann nur das sagen, was über die gesagt wird, aber über die man sagt, dass sie rechter Ideologie sehr nah wären. Und gerade rechte Ideologie ist sehr gefährlich, weil sie Menschen aktiv ausschließt, die eben alle nicht recht sind.
Die Frage ist ja so ein Stück weit, wo fängt Canceln an? Also wo ist Canceln okay und wo ist Canceln nicht okay? Da sind die Bösen Onkels vielleicht tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil da können wir vielleicht nochmal über so einen kleinen Schlenker zum Thema Fehlerkultur machen und dann auch gleich über Bremen sprechen. Weil die Bösen Onkels gibt's sehr, 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 sehr lange.
Länger.
Und ja, als euch. Auf jeden Fall haben die sich ja mehrfach in den vergangenen, da kann man auch von Jahrzehnten sprechen, von rechts distanziert. Und die Frage ist so ein Stück weit, ab wann nimmt man denen das überhaupt ab und ab wann ist eben so ein Fehler, den man eingesteht, auch okay. Und sagt dann eben, okay, dann sollen die Leute halt zu diesem Konzert gehen. Mein Gott, wenn sie die Musik gut finden, dann sollen sie die Musik halt gut finden. Ist halt relativ einfache Rockmusik.
Ich kann das ehrlich gesagt nicht so gut beurteilen, weil ich die einfach nicht höre. Ich kann aber schon verstehen, dass Menschen aufgebracht sind, wenn man in einschlägigen Shops im Osten zum Beispiel, wo Thor Steiner neben Freiwild-Merch verkauft wird, dann sagt, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und ich kann das auch verstehen, wenn Leute auf dem Böse-Onkels-Konzert rumlaufen mit abgeklebten Hakenkreuz-Tattoos und so weiter, dass man dann sagt, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also irgendwie generiert man ja auch mit dem Angebot, was man ja als Band hat, die Kundschaft, sage ich mal. Und aus irgendeinem Grund scheint sie sich ja dort in diese Richtung hinzugezogen zu fühlen. Ich meine, Fußballvereine zum Beispiel machen das ja ganz anders. So, man hat ja auch in den 80ern, 90ern das Problem in den Kurven, dass da einfach wirklich super viele Nazis rumgelaufen sind. Was hat man gemacht? Man hat sich wirklich aktiv dagegen eingesetzt. Man schaut sich zum Beispiel an, was der FC St. Pauli in den 80ern war und was er heute ist. So. Oder zum Beispiel bei Werder Bremen, ne? Also wenn du in Werder Bremen mit Tattoos rumläufst, wo man denkt, oh, es könnte irgendwie verfassungsrechtlich relevant sein, dann wirst du rausgeschmissen von den Securities. Im Osten, in einigen Stadien passiert das nicht.
Gibt auch andere Vereine, genau.
Genau.
Also ich glaube, diese Schuld bei Assoziation ist ein Riesenproblem. Es gibt Marken, die spielen ganz aktiv damit, machen sich irgendwie daraus auch einen Gag, diesen Rechtsstaat und Demokratie zu verhöhnen. Da bin ich bei dir. Es gibt auch Marken, die können nichts dafür. Nimm Lonsdale zum Beispiel. Die, wenn du sie quasi Jacke zumachst, da steht einfach NSDA ohne das P. So, Lonsdale ist mal eine krass linke Marke aus Großbritannien. Die tun den Teufel und sind quasi mit rechts assoziiert. Die würden aber nicht im Thor Steiner liegen, in entsprechenden rechtsradikalen Shops. Das heißt, die Abgrenzung ist da gar nicht so einfach möglich, weil du gar nicht kontrollieren kannst, wie wird deine Marke gebraucht oder missbraucht. Und Simson ist auch ein ähnliches Beispiel. Das ist eine Motorradmarke aus der DDR, von jüdischen Menschen gegründet worden ist, die sich jetzt warum auch mal Björn Höcke zu eigen macht. Die Familie protestiert schon dagegen. Ja, was sollen sie denn machen, ne, wenn quasi von rechts versucht wird, das zu vereinnahmen? Ich glaube, du hast halt, also ich mach dir eine Story auf. Ich war früher ganz oft auf Anti-Nazi-Demos in Dortmund. Ich komme aus Dortmund und ich war auf so vielen und auch mit Leuten zusammen, die ich heute fragwürdig finde, die aber auf meiner Seite waren, gegenüber Leuten, die auf der anderen Seite waren. Und da war auch ein Typ, den habe ich in Bremerhaven kennengelernt, Dennis. Und Dennis war auch auf diesen Demos auf der anderen Seite, bei den Neonazis.
Wie hast du den kennengelernt?
Tatsächlich, weil ich einfach sein Gesicht erkannt habe und gesagt, verdammte Axt, der ist ja jetzt auch in Bremerhaven, habe ich einfach mal angesprochen und er hat durch ein Ausstiegsprogramm der Deutschen Bahn, ich weiß nicht, warum die das überhaupt hatten, aber die hatten eins, ne, überhaupt den Weg da rausgefunden. Und wenn es keine Menschen gegeben hätte, die ihm ein Angebot machen, die ihm einen Job anbieten, eine Perspektive da raus, und das ist ein echt langer, krasser Prozess, ne? Und wenn wir solche Leute einfach gecancelt hätten, dann wäre der nur tiefer im Sumpf gelandet. So, heute hat er einen ganz normalen Job, ist ein ganz normaler Dude und sagt, hey, das ist alles echt scheiße gelaufen, aber ich denke auch nicht mehr so. Und dann kommt dieser Punkt, wenn es doch glaubwürdig ist, dann muss ich auch so jemanden abnehmen können, dass er heute ein anderer Mensch ist. Und das ist er auf jeden Fall.
Du hast auch völlig recht, aber da vermischst du ja gerade zwei Sachen. Wir reden ja da gerade darüber, wie Menschen in der Öffentlichkeit gecancelt werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man irgendwie freiwillig kritisch sieht oder böse Onkels und so weiter, dann spricht man ja über eine jahrzehntelange Legacy. Also Dinge, die wirklich über Jahrzehnte hinweg passiert sind und wo dann einige Menschen sagen, okay, es gab für mich persönlich nicht genug Konsequenzen daraus, deswegen finde ich diese Band nicht gut. So. Was du jetzt sagst, das ist ein Individuum, das eine gewisse politische Meinung hat und jetzt sozusagen, also eine gewisse politische Meinung war wohl rechtsextrem, so ich gerade verstanden habe, und jetzt in sich um 180 Grad gedreht hat und es nicht mehr ist, aufgrund der Aussteigerprogramme, die es ja zu Recht und zum Glück gibt. So, das ist ja was völlig anderes. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, hey, Menschen, die rechtsextrem sind, sollte man komplett abschreiben und nicht mehr mit ihnen reden und die sind verloren. Weil ich glaube, dass das auch genau zum Aufstieg der AfD zumindest in Teilen beigetragen hat. Ich kann mich noch an den Bundestagswahlkampf erinnern, hier 2025. Da hat, glaube ich, die Nordsee-Zeitung war das, einen Artikel über mich geschrieben und der Titel war junger Linker auf Tuchfüllung mit AfD-Wählern. So, da habe ich auch schon ein paar Kommentare für gekriegt aus meiner eigenen Partei. Aber ich stehe dazu. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion bin und sehe, da sind viele Menschen, die die AfD supporten, dann versuche ich denen zu zeigen, dass die AfD nicht die Lösung ist, für die sie sie halten, sondern dass soziale Ungleichheit, dass zu hohe Lebensmittelpreise, dass Ungerechtigkeit einfach, wie auch immer sie sich auswirken mag in einer Gesellschaft, nicht dadurch zu lösen ist, dass wir eine bestimmte Personengruppe ausschließen, also Migrantinnen und Migranten, sondern dadurch, dass wir Personen in die Verantwortung ziehen, die dafür verantwortlich sind. Und ich spreche auch mit denen am Ende des Tages. Ich kann mich noch erinnern an einen Schüler bei einer Podiumsdiskussion, der dann immer geklatscht hat, wenn der AfDler gesprochen hat. Ich bin nach der Podiumsdiskussion zu ihm gegangen. Ich habe eine Zigarette mit ihm geraucht. Also keine Sorge, war eine Berufsschule. Die waren über 18. Und habe mit ihm darüber gesprochen. Und nach 5 Minuten hat er es dann auch eingesehen und dachte so, ja okay, krass, du hast recht. Also wenn wir jetzt die Geflüchteten abschieben würden, dann würde nicht auf einmal meine Miete um 30% sinken. So.
Bruder, das, was im Großen passiert, passiert auch im Kleinen. Das merken auch Menschen, also du hast recht, wir Personen des öffentlichen Lebens, wir können auch anders mit Druck umgehen, da gibt es vielleicht jahrelange Geschichten, das passiert auch im Kleinen. Und das ist eigentlich das, was so gravierend gerade ist, dass Leute nach links und rechts auch in ihren ganz persönlichen Freundeskreisen feststellen, der grenzt sich ab, ich grenze den ab, all solche Geschichten. Und das ist so ein bisschen die Erodierung der Gesellschaft. Nicht, dass du und ich irgendwie komisches Feedback kriegen. Damit können wir umgehen. Und die Kabarettisten können das bestimmt auch und die Musiker auch. Die haben ja auch jeweils ihre Zielgruppen. Aber es ist diese quasi Themen sich dann verlagern und die gleichen Effekte zeigen im ganz normalen Freundeskreis. Das ist quasi dieses Bubble-Bilden und dann auch eine Folge von Cancel Culture, die wir irgendwo auch alle zutage legen. Und ich glaube, da gab es auch einen Fall in Bremen, den wir auf jeden Fall mal reden sollten.
Und in Bremen?
Wir haben ja in Bremen auch Beispiele, wo gecancelt wurde. Und wir können trotzdem noch mal ganz kurz wieder den Schlenker machen zu den beiden Beispielen, die ich gebracht habe, weil nach diesen beiden Fällen Cancel Culture oder nicht Cancel Culture sind auf jeden Fall Lisa Eckert, Dieter Nuhr und auch Feine Sahne Fischfilet bekannter gewesen und sind es auch bis heute.
Aber in ihren Bubbles, ne? In ihren Bubbles.
Nein, in ihren Bubbles waren sie vorher schon bekannt. Ich glaube, sie sind auch außerhalb der Bubbles bekannt gewesen. Also, dass die Namen bekannter geworden sind. Und was bei beiden auch der Fall gewesen ist, also bei Eckhardt und Feine Sahne Fischfilet, die haben ja ihre Auftritte bekommen. Das heißt, im Prinzip war das, also Shitstorm hin oder her, war das für beide auch PR, wenn man es so sehen will. Positiv wie negativ, das können wir nochmal, können wir vielleicht bei den Prima-Fällen nochmal besprechen. Ich würde jetzt aber auch behaupten, dass wenn wir jetzt diesen Kofferfall nochmal nehmen, ich wiederhole das noch einmal, was da passiert ist. Und zwar haben sich die ehemalige Bürgerschaftsvizepräsidentin Shahanim Görge Philipp und eine SPD-Politikerin zusammen mit zwei Koffern fotografieren lassen, das auf Instagram gepostet und dann ist halt rausgekommen hinterher, dass es zwei Ausstellungsstücke aus der Ausstellung zum Holocaust waren in der Bürgerschaft. So, was ist daraus gefolgt? Deswegen erwähne ich jetzt die eine Person namentlich, nämlich dass Frau Görge Philipp von ihrem Amt zurückgetreten ist. Aber auch nachdem ein Wochenende massiv Druck gemacht worden ist, ne? Auch vor allem übers Internet. Es ist berichtet worden und dann kam dieser ganze Shitstorm ins Rollen. Ist das für euch ein Fall von Cancel Culture? Oder ein normaler politischer Vorgang?
Beides leider. Also vielleicht machen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass Shahanim, und wenn man sie kennt und Katharina kennt, beide sind nicht Antisemitinnen und ich glaube, das ist ganz weit weg eigentlich. Ich glaube, das ist einfach ein Fall, wo Leute etwas relativ Dummes gemacht haben Und irgendwie, Gott sei Dank, ich mache auch ständig irgendwie relativ dumme Sachen, aber ne, wo dann die Konsequenzen irgendwie stärker gewesen sind, wo man auch sagen muss, vielleicht sind die sogar berechtigt gewesen. Die haben ja quasi ein lachendes Foto veröffentlicht mit Originalexponaten aus einer Holocaust-Ausstellung. Und da muss ich sagen, krass, also das Foto ist daneben, Punkt, so. So, jetzt sollen die zurücktreten oder nicht, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine echte Meinung dazu, weil das ändert ja eigentlich nichts, ne? Und wovon soll Katharina zurücktreten? Aber der Mob, der über sie hereingebrochen ist, das ist natürlich eine Form von Cancel Culture. Ein Druck, der quasi nur darauf abzielt, die Leute niederzumachen. Und da gab es echt krasse Kommentare, wenn man sich die durchgelesen hat auf den sozialen Medien, die teilweise auf die Ethnie und Ähnliches abgezielt haben von der Vizepräsidentin. Wo ich sagen muss, das ist ja nicht nur Cancel Culture, das ist eigentlich sogar rechtsradikal bis illegal bis beleidigend, was da quasi gestanden hat. Da müssen wir uns alle fragen, tut uns das gut zu Gesicht, auch so mit Fehlern umzugehen, weil sie passieren uns allen ständig und wir alle können mal die Person sein, die dann irgendwie gecancelt werden soll. Deswegen fände ich es besser, da mal eine Spur zurückzutreten und zu sagen, hey, die Person ist doch wirklich, also die stehen überhaupt nicht im Verdacht, antisemitisch zu sein und ich wusste auch nicht, dass Originalkoffer sind. Ich hab das quasi nur wahrgenommen, was eine Ausstellung ist. Hätte genauso gut mir passieren können, wenn mir eine Werkstudentin irgendwie einen Koffer in die Hand gedrückt hätte und gesagt hätte, mach mal ein nettes Foto. Deswegen tue ich mich damit schwer, die dafür canceln zu wollen. Ich fand es falsch, wie es gelaufen ist.
Also, dass die Aktion absolut dämlich war, darüber auch muss nicht so
reden. Das ja.
Also, das möchte ich auch hier an dieser Stelle nochmal klarstellen. Ich finde aber, dass beide Konsequenzen rausgezogen haben. Und das ist auch eine Sache, über die ich auch vorhin sprechen wollte, zu der wir nicht ganz gekommen sind. Es kommt auch immer ganz drauf an, wie man damit umgeht. So.
Wenn man in der Position ist, dass genau, man gecancelt werden könnte oder gecancelt wird.
Genau, beziehungsweise wenn man in so einer Debatte steckt zumindest, ne? Also wenn es massiven öffentlichen Unmut gibt, um das jetzt mal diplomatisch zu formulieren. So ein Dieter Nuhr zum Beispiel, der hat das ja nie eingesehen. So, das hat ihn sogar eher nur weiter bestärkt, ne? Shahnim und Katharina haben sich aber wirklich versucht, damit auseinanderzusetzen. Sie haben sich sofort entschuldigt. Sie sind zur jüdischen Gemeinde gegangen, stehen mit denen, glaube ich, bis heute noch in Kontakt. Die haben eine Rundmail geschrieben an alle Abgeordneten, wie leid ihnen das tut und so weiter. Also die haben sich wirklich damit befasst. Ihnen hat es leid getan. Sie haben versucht, was gut zu machen ist, wieder gut zu machen. Und ich finde dann als Konsequenz zu sagen, okay, wir verzeihen euch, wir fordern nicht mehr, dass er irgendwie zurücktritt, ne? Finde ich logisch. So. Deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall ein anderer Fall als jetzt die über die wir vorhin gesprochen haben, weil da gibt's da teilweise eben gar keine Einsicht. Und wo ich auch vorhin das Beispiel mit irgendwie Jens Spahn oder so gebracht habe, also wenn er sich ja wirklich um Aufklärung bemühen würde und nicht irgendwie alle paar Monate der Presse ein neues Salamischeibchen auftaucht mit einem anderen Skandal, oder mit einer anderen Information zu diesem Skandal, dann würden die Leute ja auch sagen, ja gut, vielleicht kann man den auch verzeihen in dieser Position. Aber so wie es jetzt gerade ist, halt eben nicht.
Du hast einen totalen Punkt. Ich glaube, der Umgang mit einem Thema ist viel wichtiger tatsächlich als manchmal das Thema an und für sich. Und die beiden sind ja in Bremen durchaus echt gut damit umgegangen. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, also natürlich ist dieses Foto komplett daneben gewesen. Aber der Umgang, also der basiert ja darauf, oder der Mob hat es ja daraus gebildet, dass die Leute die beiden einfach nicht kennen. Hätte man die beiden gekannt, wäre doch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, das sind waschechte Antisemitinnen. Ne, also die sind doch wirklich nicht im Verdacht, irgendwie antisemitisch oder rechtsradikal, was auch immer zu sein. Man muss einfach sagen, ein außerordentlich dummes Foto, vielleicht sogar genug für einen Rücktritt von dem Amt der Vizepräsidentin, weil sie die Ausstellung auch selber eröffnet und durchgeführt hat. Aber das macht die beiden ja nicht zu schlechten Menschen, ne? Also deswegen, ich tue mich schwer, ihnen zu verzeihen, weil meine Meinung über die hat sich nicht geändert, aus sie ein außerordentlich dummes Foto gemacht haben, wofür sie dann die Konsequenzen haben bekommen haben.
Und um nochmal wieder dahin zurückzukommen, sie sind jetzt beide auch öffentlich bekannter.
Ja.
Also der Name von beiden ist aber bekannter.
Negativ.
Ja, aber
das weiß ich nicht. Also das die gleiche Bekanntheit ist, weiß ich nicht.
Bringt die das mehr Personenstimme in der nächsten Bürgerschaftswahl? Das war ich zu bezweifeln.
Also ich glaube, die werden dafür nicht mehr gewählt. Zumindest nicht von den Leuten, die sie ansprechen wollen.
Wir werden sehen. Lass uns noch über einen anderen Bremer Fall ziemlich aktuell sprechen. Wenn man so will, können ja nicht nur Personen gecancelt werden, sondern in dem Fall auch ein Buchladen. Nämlich der Golden Shop im Viertel ist vom Kulturstaatsminister gecancelt worden. Nämlich einfach ausgeladen worden vom Buchhandelspreis. Und was darauf gefolgt ist, ist tatsächlich auch ein öffentlicher Shitstorm gegen Weimar. Also es war nicht der einzige Buchladen, der gecancelt wurde, sondern es waren noch zwei andere. Aber es war eben unser Bremer Beispiel. Dadurch hat der Golden Shop, würde ich sagen, auch überregional sehr, sehr viel Presse bekommen, auch sehr, sehr viel positive Presse. Und die Preisverleihung ist am Ende abgesagt worden. Wie steht ihr zu dem Fall? Cancel Culture, ja oder nein?
Also ich wollte da unbedingt mal hin, aber ich habe es zeitlich noch nicht geschafft, deswegen muss ich nochmal nachholen. Ich habe das bei dir um die Ecke, ne? Müssen wir gemeinsam hin. Also, der Buchhandelshop Golden Shop in Bremen hat ja schon in der Vergangenheit diesen Preis bekommen und hätte ihn auch dieses Mal bekommen sollen. Also es ist nicht einfach nur die Meinung des Kulturstaatsministers Wolfram Weimar, der sagt, das ist ein Scheißladen, das hätte er sagen können, sondern es, dieser Laden hätte ja den Preis bekommen sollen und er hat eigenmächtig entschieden, dass die von der Liste weg sollen.
Er kennt den ja gar nicht.
Ne? Nee, aber es hat
ja, ist ja nicht da gewesen.
Er hat ja irgendwas, eine Entscheidungsgrundlage gehabt. Und das ist ja die Einstellung des Verfassungsschutzes an der Stelle gewesen, die gesagt haben, die haben irgendwie eine Verbindung zum Linksradikalismus. Okay, ich kenne den Bericht nicht. Da muss ich aber sagen, natürlich ist es eine Form von Canceln. In dem Moment, wo du quasi politisch eingreifst, um eine Entscheidung zu drehen, und das ist nicht nur bei ihm, sondern bei ganz vielen Stellen, auch in Bremen, dann passieren können, wo Leute sagen, das gefällt mir aber nicht und deswegen möchte ich sie davon entfernt wissen. Und das hat er ja auch gemacht. Deswegen haben die ja quasi in der Folge eine Absagemail bekommen. Leider habt ihr dieses Jahr nicht gewonnen, leider seid ihr dieses Jahr nicht irgendwie weitergekommen. Was aber eigentlich der Fall gewesen ist, wenn er nicht eingegriffen hätte. Und das ist natürlich ganz aktives Handeln, wo eine einzelne Person, nicht ein Mob, entscheidet, wer quasi weiterkommt oder nicht. Aufgrund von politischer Sympathie oder nicht. Und für die Öffentlichkeit ist total schwer, das nachzuvollziehen, ob die jetzt irgendwelche RAF-Terroristen da beherbergen oder nicht. Oder einfach nur irgendwie das Kapital von Karl Marx verkaufen. Das ist ja ein Riesenunterschied. Aber ich kann das ja gar nicht beurteilen, weil ich ja den Bericht des Verfassungsschutzes nicht kennen kann. Und deswegen muss ich sagen, natürlich ist es erstmal dann eine Form von Canceln. Und es hat wahrscheinlich die Bücherei, der Buchhandlung eher geholfen als geschadet.
Findest du das okay? Wenn eine Person das so macht?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja etwas, wo quasi es allen Akteuren aller Parteien jederzeit passieren kann, dass sie mal in einer Machtposition sind und dann durchaus darüber entscheiden können, wer wo wie welche Aufmerksamkeit kriegt oder nicht kriegen soll. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer in der Politik. Und ich bemerke in letzter Zeit, dass wir uns alle diesem Feuer immer mehr nähern.
Naja, in dem Fall war es ja 1A Kulturkampf, ne? Und ich sehe da wieder so ein Parallelen zu, was der Unterschied zwischen Leute sprechen sich gegen eine Veranstaltung von Dieter Nuhr aus oder dieser Kabarettistin, von der du gesprochen hast, oder was ist, wenn eine Band wie Feine Sahne Fischfilet wegen ihrer politischen Einstellungen Druck bekommt, nicht auftreten zu sollen, dürfen und so weiter und so fort. Ist halt wieder genau das Gleiche. Also es gibt einen Unterschied zwischen sehr links und sehr rechts. Und der Unterschied ist bei sehr rechts, dass eine Personengruppe aufgrund unveränderlicher Merkmale ausgeschlossen wird. Ne? Also wenn Rechte zum Beispiel sagen, Ausländer raus, also ich kann ja nicht mehr Ausländer sein. Ne? Oder wenn sehr Rechte sagen, ja, alle Menschen, die irgendwie dunkle Haare haben und einen langen Bart, das sind irgendwelche Sozialschmarotzer oder sonst was. Oder die sind irgendwie gewalttätig und aggressiv. Ich kann ja nicht meine Haarfarbe einfach so ändern. Ja, ein paar Stoppeln gucken da noch raus. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ganz links setzt sich gegen diese Menschen ganz rechts ein. Und das Einzige, was diese Menschen ganz rechts machen müssen, ist einfach zu sagen, okay, ich werde nicht mehr Menschen ausschließen aufgrund ihrer Haarfarbe, Hautfarbe, Ethnizität, was auch immer. Also da haben wir ein Merkmal, das veränderlich ist. Ne? Das heißt, da kann Einsicht dazu verhelfen, eine Veränderung zu bewirken. So. Und so ähnlich sehe ich das bei diesem Buchladen. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, da ist ein rechter Buchladen, der verkauft irgendwie nur Götz Kubitschek und Mein Kampf und was auch immer, was rechte Literatur ist, ich kenne mich da nicht so sehr aus. Wenn man sagt, diesem Laden möchten wir keinen Preis geben, dann tun wir das dazu recht. Weil dieser Laden fördert eine Gesellschaft, in der Menschen ausgeschlossen werden, weil sie, wie ich gerade gesagt habe, einfach eine bestimmte Hautfarbe haben. Ja, aber wenn es um einen linken Laden geht, wie dem hier, und der Bücher verkauft dazu, wie man vielleicht Menschen begegnen kann, die eben menschenfeindlich sind, dann haben wir da was ganz anderes. Und deswegen finde ich das auch sehr gefährlich.
Aber ich würde da gerne nochmal eine Gegenfrage stellen, weil wir brauchen jetzt nicht über Mein Kampf zu reden, aber wenn es eine rechte Buchhandlung gäbe, wo Literatur verkauft wird oder vorrangig Literatur verkauft wird, die legal ist, aber wo vom Grundkonsens her gesagt wird, okay, das bewegt sich halt alles an diesem grauen rechten Rand. wäre das aus deiner Sicht okay? Weil es ist ja ähnlich, wie wir es dann jetzt auf der anderen Seite haben.
Wenn das keine rechtsextreme Literatur ist, warum nicht?
Okay.
Okay, das habe ich dann gerade anders wahrgenommen. Also ich muss so ein bisschen sagen, deine Definition von links und rechts als gut und böse ist ja ganz süß, aber das ist halt nicht richtig. Zum einen, weil dann natürlich alles dazwischen, zwischen linksradikal und rechtsradikal irgendwie bedeutungslos werden würde. Aber ich glaube, das siehst du vielleicht sogar wirklich so. Nein, naja, der Punkt...
Das
haben wir nämlich gesagt, dass das wirklich so sieht, ne? Nein, der Punkt ist ja, wir haben quasi, also diese Achse ist eh ein bisschen beschissen, ja? Links und rechts, weil in der bremischen Bürgerschaft bin ich irgendwie rechts außen und das versteht auch irgendwie keiner, ne? Deswegen,
du sitzt dort.
Ja, weil, aber das ist halt die Anordnung nach dem französischen Prinzip. Auf jeden Fall ist ja der Punkt.
Bist du denn rechts außen?
Ich glaube, das würden wirklich viele Leute über mich stark abstreiten. Ich kenne keinen Menschen, der über mich sagen würde. Ich bin auch der FDP-Abgeordnete, der fürs AfD-Verbotsverfahren gestimmt hat übrigens. So. Und an dieser Stelle muss man ja einfach sagen, es gibt einfach unsere Verfassung, unsere Gesetze und man kann zu denen unterschiedlicher Meinung sein und irgendwo landet man in so einer politikwissenschaftlichen Einordnung links-rechts irgendwie. Es gibt auch mehr Matrix-Ebenen. Ne? Und dann hast du den Radikalismus, der irgendwie im Bereich des Legalen ist, aber schon unangenehm. Zum Beispiel Ausländer raus ist eine vollkommen legale Meinungsäußerung, die ich komplett nicht teile, aber sie ist halt im legalen Bereich. Und dann hast du den Extremismus, der quasi außerhalb des Gesetzes steht, links und rechts, wo Leute diesen Staat abschaffen wollen. Wo Leute quasi entweder, weil sie Menschen nach Hautfarben und Ethnien sortiert abschieben wollen, die deutsche Staatsbürger sind, oder aber glauben, irgendwelche Dimensionen von Kapital und Nichtbesitzenden und besitzenden Leuten aufzumachen und die mit Gewalt töten und enteignen wollen. Werfe ich jetzt nicht irgendwie dir vor, aber es gibt es auch. Und das sind die beiden Extremismusdimensionen und die stehen beide außerhalb der Verfassung. Dieser Buchladen selber, ich glaube, der bringt jetzt erstmal keine Menschen um. Der verkauft erstmal Bücher. Die Frage ist, welche Bücher verkauft er? Und dann sind ein paar wenige Bücher verboten aus gutem Grund, wie zum Beispiel Mein Kampf. Das kriegst du in Deutschland nicht in der unkommentierten Fassung einfach so. Aber ganz viele Bücher sind erlaubt. Das muss auch so sein. Und Wolfram Weimer hätte ja natürlich sagen können, ich finde den Laden scheiße. Ich boykottiere persönlich die Preisverleihung. Ich gehe da nicht hin, weil da haben mir nur zu viele linke Scheißläden gewonnen. Hätte er machen können. Aber einzugreifen mit seiner Macht, und das ist ja eine Machtmissbrauchsebene, des Kulturstaatsministers zu sagen, ich sorge dafür, dass die von der Liste verschwinden und ich teile ihnen das nicht mal mehr mit. Das ist natürlich eine Form von Cancel Culture und Machtmissbrauch, die ist hochgefährlich für die Demokratie, weil es ihm gar nicht zusteht. Es gibt eine unabhängige Jury, die hat aufgrund von irgendwelchen Kriterien entschieden, die kriegen diesen Preis. Und dann muss er damit auch erstmal leben. Er selber muss ja nicht zu der Preisverleihung gehen, aber er hätte damit leben müssen, dass sie den Preis kriegen. Und so, Streisand-Effekt, hat diese eine Tat für komplett viel Werbung in die andere Richtung gesorgt.
Da kann ich nur zustimmen. Und auch an dieser Stelle einmal widersprechen, dass ich jetzt glaube, irgendwie es gibt nur links und rechts und links ist gut und rechts ist böse und in der Mitte ist irrelevant. Also mir ist schon klar, dass es ein politisches Spektrum gibt und auch jede Meinung das Recht hat, vertreten zu werden, auch wenn es nicht meine Meinung ist. Wir sind auch völlig einig, wenn es darum geht, dass Gewalt nie ein Mittel zur politischen Willensbildung sein darf oder um politische Politik durchzusetzen, ist ja alles völlig klar. Aber ich finde, du hast es mit deinem letzten Satz gerade eben wirklich sehr treffend zusammengefasst. In dem Moment, wo man eingreift, nur weil einem persönlich nicht gefällt, dann ist das wirklich sehr demokratiegefährdend.
Dann lasst uns noch mal auf den dritten Bremer Fall schauen, den ich mitgebracht habe. Nämlich dieser Podcast erscheint an dem Tag, an dem es abends eine Veranstaltung gibt mit dem Verfassungsschutzchef Torge Köhler. Und wir sind ja in einer politisch relativ aufgeheizten Stimmung nach wie vor. Ist jetzt ein Stück weit abgeflacht. Der Verfassungsschutz stand jetzt sehr lange im Fokus, auch der politischen Debatte, auch dessen, was ihr beiden auch in der Bürgerschaft debattiert habt. Darauf braucht man, glaube ich, im Detail gar nicht eingehen. Aber lass uns noch mal über Herrn Köhler sprechen. Der wäre in der vergangenen Woche auch bei einer Veranstaltung dabei gewesen, nämlich bei der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. Die hatten eingeladen und er sollte dort sprechen. Und dann war es im Vorfeld so, dass die Bürgerschaft, wo diese Diskussionsrunde stattgefunden hätte und sowohl diese Zentralstelle Post bekommen haben offenbar, wo es eben hieß, dass diese Veranstaltung nicht stattgefunden haben soll. Wir brauchen jetzt nicht über alles weitere reden, wo es Spekulative gibt, ob da auf einzelne Kandidaten, die da auch auf dem Podium gesessen hätten, Druck ausgeübt wurde oder nicht, das wissen wir nicht. Aber Fakt ist, dass eben mindestens diese Schreiben rausgegangen sind an diese beiden Institutionen und daraufhin die Veranstaltung abgesagt wurde. Richtig oder falsch?
Ich kann ja ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil ich von dem Fall auch gerade zum ersten Mal höre.
Okay, Grüße gehen raus an ZGF. Ich glaube, man hätte davor demonstrieren können, wenn man einfach anderer Meinung ist und den Typen für blöd hält oder das Ganze, was da passiert ist, anderer Meinung ist, mach ein paar Pappschilder und ein paar Plakate und geh vor der Bürgerschaft demonstrieren. Das machen jeden Tag irgendwie 20 Gruppierungen. Deswegen mach das doch einfach. Die Leute
per Post anzuschreiben, ist erstmal nicht falsch, auch nicht verwerflich. Aber in dem Moment, wo man versucht, Druck aufzubauen, die Leuten sogar droht, sie bedroht und ähnliches, ist es natürlich eine Form von Cancel Culture, die hochgefährlich ist. Und ich finde schon, dass es durchaus Sinn macht, auch da den Verfassungsschutzchef einfach zu sprechen. Wir wissen auch an der Stelle, es sind ja so viele Themen im Hintergrund, wo der Verfassungsschutz irgendwie relevant wird heutzutage, weil die politische Stimmung so wild geworden ist. Was hat er gewusst? Hat er überhaupt irgendwie was gewusst? In was ist er verwickelt? Er ist eigentlich bisher nur Opfer geworden eines Attentats gegen seine Familie. Er hat dann das Nachbarauto beschädigt. Wo ich sagen muss, das sind ja keine Mittel der politischen Auseinandersetzung. Da geht es darum, mit Druck und dann auch mit Gewalt und dann auch linksradikaler Gewalt Leuten Angst zu machen und damit auch natürlich sie zu canceln.
Aber vielleicht die Frage nochmal an dich. Und unabhängig jetzt von dieser Veranstaltung, weil die Frage wirst du schon beantworten können, ist es okay, den Verfassungsschutzchef aus bestimmten Veranstaltungsreihen auszuladen? Darf der Verfassungsschutzchef bei Veranstaltungen auftreten aus deiner Sicht, Ari?
Na klar, ich sehe da keinen Grund, warum er es nicht tun sollte. Mit legitimen Gegenprotest muss man allerdings dann rechnen, also wenn da Menschen mit Plakaten davor stehen. Aber Gewalt, das ist dann die rote Linie, die man ziehen muss. Also wenn es zum Beispiel sowas wie Farbanschläge auf sein Haus gibt, das muss man scharf verurteilen.
Was jetzt?
Lass uns nochmal zusammenfassen, wo wir hier stehen. Wir haben über drei Bremer Fälle gesprochen. Wir haben über überregionale Fälle gesprochen. Ihr seid bei dem Thema Cancel Culture eigentlich gar nicht so weit auseinander, würde ich sagen. Es ist so eine Art Definitionssache, ne? Also Dari hat gesagt, Cancel Culture gibt es eigentlich eher von rechts. Gökhan hat gesagt, es bleibt eben wird von beiden Seiten gemacht. Ja, wir gehen weiter auseinander, Gökhan.
Ja, indem wir uns nicht canceln und Leute einfach zusammenbringen und raus aus unseren verdammten Bubbles kommen, ne?
Ja, ich würde sagen, indem wir schon versuchen, inklusiv zu sein und alle Menschen mitzunehmen, aber auch rote Linien ziehen, wenn es um Menschenverachtung geht.
Und das ist ja auch, worum es in diesem Podcast gehen soll, ist ja auch mal Leute zusammenbringen, die vielleicht mich sonst nicht gehört haben oder Dari sonst nicht gehört hätten, aber einfach mal zu verstehen, hey, vielleicht ist er nicht komplett irre.
Und selbst Dari cancelt die AfD nicht, wie wir gelernt haben.
Die Wähler zumindest nicht. Die Menschen, die aktiv diese Politik vorantreiben als Abgeordnete und so weiter, mit denen würde ich auch nicht im selben Raum den Sauerstoff atmen wollen.
Seid ihr schon mal gecancelt worden oder habt ihr vielleicht sogar schon mal mitgemacht beim Canceln? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Drückt die Glocke, liked uns, hört uns über die Plattform, über weserkurier.de, folgt Gökhan und Dari über ihre Social-Media-Profile und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Haut rein.
Tschö.